der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stachel und Herz. Hallo Sarah.
Hallo Thea.
Schön. Heute wieder.
Heute wieder mit Wir fallen uns ins Wort, aber das seid ihr ja gewöhnt. Schön, dass ihr da seid.
Heute wieder zu zweit, wollte ich sagen.
Ja, und mit spannenden Themen und mit Freude darüber, dass immer mehr Menschen uns zuhören.
Mhm.
Und wir auch sehr, sehr viele Rückmeldungen kriegen auf die Barbie-Folge. Mhm. Haben wir sehr viele Rückmeldungen bekommen. Und auch ja zu den Folgen mit unseren GästInnen der letzten Monate. Das freut uns wirklich sehr. Wir freuen uns wirklich, ja, dass so das Motto dieses Podcasts dadurch auch viel Raum und viel Aufmerksamkeit bekommt und dadurch auch das, warum wir das tun, ja, ein größeres Publikum erreicht und wir so vielleicht auch zur Veränderung in einer multidiversen Gesellschaft als Kirche unsere Verantwortung nehmen und dazu beitragen. Vor allem finde ich total schön, dass unsere Sticker so beliebt sind, ne?
Wo du sie alle aufgeklebt hast.
Das ist so echt cool.
Sowas würde ich mich ja niemals trauen, aber ich freue mich total, wenn Leute das machen.
Der beste Spot auf dem Tafelberg, Stachel und Herz, neben Nett hier. Nett hier ist auch was.
Geniale Marketing.
Ja, vom Land Baden-Württemberg. Ja, es gibt diese Sticker, da steht fett drauf, Nett hier, und dann steht klein drunter, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?
Diese gelben mit der schwarzen Schrift, super easy, also super einfach, sehr schlicht. Ich war ja am Tag der Deutschen Einheit in Hamburg und das große Fest, das wandert ja immer von Stadt zu Stadt jedes Jahr, war diesmal in Hamburg. Die ganze Innenstadt war gesperrt. Und auf der Mönckebergstraße, die Haupteinkaufsstraße von Hamburg, waren Pavillons von den einzelnen Bundesländern, wo sie sich und ihr Essen und ihre was auch immer vorgestellt haben.
Und Frank-Walter Steinmeier war auch da.
Er war dort in der Elbphilharmonie. Ich habe ihn leider nur auf dem Bildschirm gesehen, aber er war dort. Wir waren in einer Stadt, Sarah, Frank-Walter und ich.
Fantastisch.
Nicht. Okay, gut. Dort hat es geregnet, weil Hamburg. Und überall liefen Menschen mit diesen gelben, mit so gelben Einwegponchos, Regenponchos rum, wo hinten drauf stand, nass hier.
In Baden-Württemberg.
Die Kleinschrift konnte ich nicht lesen, aber es stand halt fett nass hier. In dem Stil von diesen Stickern auch. Und ich dachte mir auch so, Baden-Württemberg strikes again. Also fantastisch.
Es ist so genial. Es ist so simpel. Und diese Sticker, die hängen auf der ganzen Welt. Und genau da wollen wir hin. Mhm. Und deswegen dürft ihr auch gerne bei uns Sticker bestellen. Mhm. Schreibt eine E-Mail an antirassismus@vemission.org. Und sagt uns eure Adresse, und wir haben neben den Stickern auch so kleine hübsche Plakate. Mhm. Und
die werden demnächst gedruckt.
Genau, und wir können euch auch jetzt schon welche zuschicken.
Mhm.
Und die haben wir extra so machen lassen, um die auch in so Gemeindekästen und Pinnwänden an Unis und so aufzuhängen. Also wenn ihr diesen Podcast noch weiter unterstützen wollt, dann bestellt kostenlos diese Plakate und Sticker. Natürlich freuen wir uns auch über eine Spende für die Antirassismusarbeit der VEM. Aber das ist erstmal nicht nötig, aber schön. aber genau, ja, uns freut erstmal, wenn ihr die gute Nachricht von Stachel und Herz in die Welt tragt.
So.
Jetzt aber.
Butter bei die Fische.
Stachelig wird's jetzt.
Der Stachel der Woche.
Tja, wir haben ja überlegt, was ist der Stachel und so. Wir machen uns ja Gedanken vorher. Und ja, nach den vielen Ereignissen des letzten Wochenendes, also das Wochenende 6. bis 8. Oktober, haben wir uns gedacht, wir teilen einfach mal, wie es uns geht. Und deswegen frage ich dich, Tja, wie geht's dir eigentlich?
Beim letzten Mal war es ja auch schon so, dass wir uns nicht einigen konnten auf einen Stachel, weil irgendwie so viele Sachen gleichzeitig passiert waren, die uns beschäftigt haben. Und diesmal ist es wieder so. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht für eine Katastrophe hätte entscheiden können, weil die Gleichzeitigkeit der beschissenen Ereignisse, die zurzeit in der Welt passieren, mich auch echt fertig machen. Und ich merke auch, dass mich das sehr belastet emotional, obwohl ich nicht selbst betroffen bin, obwohl ich in einem sicheren Land lebe, einigermaßen. Und gucken wir mal, was weitere Wahlergebnisse so bringen. Aber ich merke, dass diese globale Verteilung von Katastrophen, sei es der Konflikt in Israel-Palästina, der Angriff der Hamas auf Israel überraschend an einem religiösen Feiertag am Samstagmorgen. Wir nehmen am 12., heute ist der 12.11., also wenn diese Folge erscheint, wird wahrscheinlich noch viel mehr Schreckliches passiert sein. Aber ich denke auch an andere Ereignisse, die vielleicht weniger stark in den Medien vorkommen, weil natürlich Israel und die Wahlergebnisse in Hessen und Bayern vom Wochenende dominieren. Aber dass am selben Wochenende zum Beispiel bei einem verheerenden Erdbeben in Afghanistan fast 2500 Menschen gestorben sind. Oder dass mehr als 100.000 armenische Menschen aus Bergkarabach vertrieben wurden. Und das über einen längeren Zeitraum, aber das sozusagen am Wochenende quasi abgeschlossen, also ein schlimmes Wort dafür, aber dass diese Vertreibung da passiert und man das kaum in den Medien hört. Und diese Gleichzeitigkeit von all diesen Dingen, die beschäftigt mich sehr, das belastet mich sehr. Und ja, und ich glaube, vielen von uns geht es da ähnlich.
Also ich merke auch, dass, ja, dass ich es einfach ziemlich erschütterlich finde, wie schrecklich diese Welt ist, zu was Menschen in der Lage sind und was alles gleichzeitig passiert. Und ich merke selber, dass ich auch diese Woche, und da musste ich erstmal auch dem so ein bisschen auf die Spur kommen, ich bin total schnell gereizt, das kriegt vor allem mein Mann ab. Und ich bin total müde. Ja, und merke wirklich auch so körperlich, was das mit mir macht. Und das finde ich schon bedenkenswert. Und gleichzeitig erlebe ich auch gerade auf Social Media auch so einen Druck, der ist vielleicht auch selbst gemacht. Aber dadurch, dass ich halt auch lese, dass Menschen schreiben, okay, die Situation, die ist komplex, aber eine Überbetonung der Komplexität, die verhindert auch die Einsicht und verhindert auch, dass wir uns damit auseinandersetzen und wir müssen Stellung beziehen und wir müssen dazu was posten. Und ich gleichzeitig so denke, ja, okay, ich habe 12.000 FollowerInnen und beziehe mich auf Diskriminierungsthemen und Gerechtigkeitsthemen und so. Und dann muss ich jetzt was sagen und mir fehlten aber eigentlich die Worte. Und das hat mich dann auch nochmal irgendwie so zusätzlich unter Druck gesetzt, der mir gar nicht von außen auferlegt worden ist, aber den ich selber so verspürt habe. Und das hat mich gleichzeitig irgendwie dann nochmal müder und so gemacht. Was mich vor allem auch sehr beschäftigt hat, war, dass am Sonntag in Neukölln Baklava verteilt worden sind, zu einem Anführungsstrichen Feier des Tages. Und dadurch auch ja Morde an israelischen ZivilistInnen gefeiert wurde. Und ich dann aber das eigentlich erfahren habe, indem muslimische Menschen sich auf Instagram klar positioniert haben. Noch bevor ich das überhaupt in Nachrichten gelesen habe. Und das hat mich so erschüttert, weil es mir so leid tat, dass muslimische Menschen sich so klar gegen die Hamas positionieren müssen, um nicht gleich unter antimuslimischem Rassismus auch zu leiden. Und das ist auch wahrscheinlich berechtigt, dass sie das machen müssen. Und das hat mich so traurig gemacht, weil ich es irgendwie ziemlich eklig finde, Antisemitismus den MuslimInnen unterzujubeln, obwohl deutsche christliche Menschen sich jetzt auch gesamtgesellschaftlich jetzt diesbezüglich nicht mit Ruhm bekleckern. Also ich meine die Wahlergebnisse in Bayern, dass die Freien Wähler nach der ganzen Antisemitismus-Geschichte mit Aiwanger so viele Wahlergebnisse haben. Und das sind deutsche Menschen mit deutschem Pass, darf man ja nur bei uns wählen. Und die haben mehr WählerInnen bekommen, obwohl dieser Antisemitismus-Vorwurf gegenüber Aiwanger im Raum stand. Und gleichzeitig wird jetzt so Antisemitismus in Anführungsstrichen den Fremden irgendwie untergejubelt. So, ja, als ob die den Antisemitismus ins Land bringen und nach Deutschland bringen. Und das ist so irgendwie Ablenkung hoch 10, zumal die in Anführungsstrichen anderen auch Teil der deutschen pluralen Gesellschaft sind. Und Antisemitismus schon sehr lange einfach auch ein deutsches Problem ist und auch als solches bearbeitet werden muss. Und das finde ich, das hat mich echt total ins Nachdenken gebracht, weil wir sind hier gerade in keiner Entweder-Oder-Situation. Also mehr Krieg und Gewalt ist keine Lösung. Und ich kann nicht Antisemitismus bekämpfen und gleichzeitig antimuslimischen Rassismus befeuern. So, und es ist komplex, ja, aber vielleicht sollten wir uns wenigstens darauf einigen, dass wir nicht, dass wir intersektional denken wollen und auch gegen jegliche Form der Menschenverachtung stehen und für jegliche Menschenrechte eintreten. Und dann kann ich gegen die Hamas sein und gleichzeitig kann ich auch gegen Netanjahus Politik sein, weil ich für Menschen bin. Und die Demokratiebewegung in Israel der letzten Wochen, Menschen, die auf die Straße gegangen sind, also so viele Menschen habe ich in Deutschland gegen die AfD nicht auf die Straße gehen sehen. Und die wurden jetzt auch angegriffen. Und das hat mich schon alles ziemlich so in der ganzen Komplexität und auch in den Einforderungen, wir müssen uns jetzt positionieren und so. Und na klar positioniere ich mich gegen Gewalt und gegen Krieg und für Frieden. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie eine Überforderung und die darf es auch sein. So, und da bin ich irgendwie heute, dass ich denke, ja, gleichzeitig darf ich auch mit meinen Kindern lachen und auch noch weiterleben. Und gleichzeitig darf ich diese furchtbare Situation kaum aushalten können und auch meine Stimme erheben dürfen für Solidarität und für den Frieden. Aber es passiert nun mal gleichzeitig. Und diese Gleichzeitigkeit, die müssen wir als Gesellschaft, als Kirche, als Christinnen, als jüdische Menschen, als muslimische Menschen, alle miteinander einfach lernen auszuhalten.
Und diese Gleichzeitigkeit ist halt eben nicht nur die Gleichzeitigkeit der Katastrophen, sondern auch die Gleichzeitigkeit der Trauer und der Freude. Ja. Und das ist so. Und das müssen wir aushalten. Das ist auch ganz passend, weil, dass du das sagst mit der Gleichzeitigkeit, weil der Angriff der Hamas auf Israel geschah ja am jüdischen Feiertag Simchat Torah. Und dort wird, dort wird die Tora gefeiert. Und an diesem Tag tanzen die Menschen mit der Tora. Also 7-mal umkreist man die Bima, also das Pult, wo gelesen wird, und die Menschen tanzen mit der Tora-Rolle. Und mehrere Gemeinden, aber ich weiß das von der Wuppertaler jüdischen Gemeinde, dass sie das am Sonntag trotzdem gemacht haben. Mit Tränen in den Augen haben sie trotzdem,
ich kriege
auch sofort Pipi in den Augen und ein Kloß im Hals, weil ich dachte, weil sie gesagt haben, wir weinen beim Tanzen, aber wir lassen uns die Freude an der Tora nicht nehmen. Und das, finde ich, symbolisiert am schönsten einfach diese Gleichzeitigkeit der Freude und der Trauer.
Weißt du, und gleichzeitig sind am Sonntag so viele Menschen an die Wahlurne getreten und haben die AfD gewählt. Das finde ich auch nochmal. Das macht mir richtig Angst, muss ich sagen, weil da wurde klar, was ja auch in allen Prognosen schon auch klar wurde, dass die AfD kein ostdeutsches Problem ist oder Phänomen ist.
Und auch kein, auch, und auch kein Phänomen der älteren Generation, weil ja. auch bei jüngeren WählerInnen, also bei WählerInnen unter 30, hat die AfD sowohl in Hessen als auch in Bayern deutlich zum Teil 6-7 Prozentpunkte dazu gewonnen.
Und das macht mir echt schon Angst, weil das wird ja in NRW vermutlich auch nicht ganz so viel anders aussehen und in ganz Deutschland. Auch bei der Bundestagswahl, bei der nächsten wird es nicht anders aussehen. Und das macht mir so viel Angst, weil man muss sich ja schon fragen, ne? Ich gehe jetzt in den Supermarkt, ich begegne Menschen, die lächeln mich an oder Menschen sehen unsere Podcast-Werbung und oder halten mein Buch in der Hand und ärgern sich drüber und gucken mir aber dabei ins Gesicht, weil mein Gesicht auf dem Buchcover ist. Und wählen eine Partei, die mich entmenschlicht, die mich nicht haben will. Und das ist schon irgendwie krass, in so einer Gesellschaft zu leben, wo man weiß, es sind so viele, die nicht die AfD wählen, obwohl sie rechtsradikal ist. Die wählen die AfD, weil sie rechtsradikal ist. Und das ist irgendwie ein Gedanke, der erschüttert mich nicht nur, sondern der betrifft mich ja wirklich auch persönlich und das macht mir einfach richtig Angst. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich auch viele Privilegien genieße. Also ich muss mir keine Sorgen machen, ob ich die nächste Wohnung oder den nächsten Job kriege, obwohl ich nicht weiß bin, weil ich in gesicherten Verhältnissen lebe und nicht von Klassismus zum Beispiel betroffen bin und so weiter. Und das ist ein super Privileg, ist das, und so viele Menschen zuhören und so. Und dann denke ich aber gleich wieder an viele BPOC in unserer Gesellschaft, die eben in viel prekären Verhältnissen sind, die kein Mikro vor der Nase haben und von Tausenden von Menschen zugehört bekommen, was ihre Lebenswirklichkeit betrifft. Und da denke ich mir, so wollen wir doch eigentlich nicht sein. Wir wollen so nicht sein. Wir wollen in der Kirche so nicht sein, aber so will auch kein Mensch sein, jeglicher Religion oder auch Nicht-Religion. Und deswegen haben wir uns ja auch entschieden, dass wir heute über Safer Spaces sprechen, also sichere Orte. Warum sind Kirchen eigentlich keine sicheren Orte? Was meinen wir eigentlich damit? Das ist ja was irgendwie öfter jetzt mal auch gefallen ist beim Kirchentag, in Quinton Caesars Predigt, beim Abschlussgottesdienst, aber auch auf dem Hauptpodium zu Rassismus und Kolonialismus und Kirche und auch an vielen anderen Orten ist das immer wieder Thema und ich werde auch immer wieder dazu gefragt, weil ich das häufig irgendwo sage, warum ist Kirche denn kein sicherer Ort? Und darüber wollen wir ins Gespräch kommen heute, also warum ist Kirche eigentlich kein sicherer Ort? Dazu haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel in diesem Podcast auch schon gesagt, auch zu unterschiedlichen Diskriminierungsformen, sei es irgendwie zu Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit mit Julia Schönbeck oder in anderen Folgen, wo wir uns mit Klassismus und Queerfeindlichkeit oder was auch immer beschäftigt haben. Das ist, glaube ich, relativ klar, aber heute wollen wir nochmal den Fokus darauf legen, wie kann denn eigentlich Kirche zu einem sichereren Ort werden? Denn von unserem Selbstbild, von unserer Selbstwahrnehmung her und auch aus unserem Glauben heraus wollen wir es ja sein. Kirche ist für alle da, alle sind willkommen, wir sind alle als Ebenbilder Gottes geschaffen. Das ist das, was wir uns groß auf die Fahnen schreiben und das ist dann erschütternd zu hören, dass wir es nicht sind. Aber jetzt wollen wir heute mal darauf schauen, nochmal ein bisschen detaillierter, wie können wir es denn werden? Und deswegen wollen wir euch einführen in Begrifflichkeiten erstmal. Safe Spaces, Safer Spaces, Brave Spaces, was ist das alles überhaupt?
So viele Anglizismen hier, aber wir erklären es euch. erstmal zu dem Begriff Safe Spaces, also sichere Orte oder sichere Räume. Vielleicht ist Räume ein besseres Wort, weil es ging auch ursprünglich, ich glaube, du sagst noch ein bisschen mehr über die Entstehung und über den historischen Aspekt, aber sicherer Ort sollten Räume sein, in denen Betroffene sicher oder hatte den Anspruch, dass Betroffene sicher sind vor Diskriminierung, vor Vorurteilen, vor Stereotype und vor Gewalt. Genau, sag du mal was zu der Entstehung.
Genau, das war mir nämlich nochmal wichtig zu sagen, auch wo ist das eigentlich entstanden, weil ich häufig bei Begrifflichkeiten, das stört mich so ein bisschen, dass zum Beispiel beim Begriff Intersektionalität, ne, der wird so inflationär überall jetzt verwendet, aber es wird sehr selten auch nochmal darauf hingewiesen, dass dieser Begriff von schwarzen Frauen in den USA geprägt worden ist und auch daher kommt. Deswegen finde ich es da auch nochmal immer wichtig zu sagen, wo kommen diese Begrifflichkeiten eigentlich her? Und beim Begriff Safe Space ist es so, dass es ursprünglich um physische Schutzräume für marginalisierte Menschen ging. Und geschichtlich lässt sich ihre Entstehung so in den 1960er Jahren verorten, als die queere Szene in den USA Räume schaffte, an denen queere Menschen unter sich sein konnten. Und einen ähnlichen Zweck hatten diese Safe Spaces auch in der zweiten Frauenbewegung. Auch hier wurden Räume geschaffen, zu denen Männer dann keinen Zutritt hatten, was Frauen ermöglichte, sich erstmal ungestört und unabhängig von patriarchalen Strukturen über ihre Erfahrungen, ihre Wünsche, ihre Ziele und so weiter auszutauschen. Und genau, diese Räume, physische Räume, kommen daher, diese Idee, und das hat sich dann ja eben auch nochmal weiterentwickelt.
Genau, denn irgendwann wurde deutlich, dass der Begriff Safe Space nicht wirklich richtig ist, weil es gibt eben keine 100% sicheren Räume für marginalisierten Menschen. Es gibt zum Beispiel keine rassismusfreien Räume in der Kirche zum Beispiel, oder auch, es gibt auch keine Schule ohne Rassismus, obwohl manche sich das ja gerne an die Tür hängen. Und da deswegen wurde der Begriff safer space, also sichererer Ort, siehst, ich habe schon wieder ein eher zu viel. Ne?
Sichererer Ort, ja.
Sicherer Ort.
Vielleicht noch einmal kurz, weil warum gibt es keine Räume dafür? Weil, das finde ich auch nochmal wichtig
genau,
zu betonen.
Genau, da wollte ich eigentlich drauf eingehen.
Ach so, oh, sorry.
Aber sag du ruhig.
Naja, weil auch betroffen, also negativ von Diskriminierung negativ betroffene Menschen selber auch Diskriminierungsstrukturen internalisiert haben. Also auch ich habe Rassismus gelernt. Natürlich war der gegen mich gerichtet, aber ich habe es auch internalisiert. Auch ich kann rassistisch sein. Auch ich kann sexistisch sein, so wie viele Frauen sexistisch sein können. Und über toxische Weiblichkeit werden wir ja auch nochmal sprechen. Das habt ihr euch ja auch gewünscht, aber das wollten wir sowieso auch nochmal in den Blick nehmen, weil wir auch schon über toxische Männlichkeit gesprochen haben. Dazu aber dann später nochmal mehr. Aber nochmal auch, um zu betonen, in all der Komplexität, Menschen, die negativ durch Diskriminierung betroffen sind, sind auch nicht gleich unbedingt bessere Menschen und sind sensibel auf diese Welt gekommen, sondern haben all diese Muster, all diese Unterdrückung internalisiert und können auch Diskriminierung reproduzieren, auch in Safe Spaces. Und deswegen wurde eben der Begriff Safe Fair Spaces ins Leben gerufen, vielmehr als Versuch, diskriminierungssensibler, achtsamer miteinander ins Gespräch zu kommen und auch einen Austausch zu haben.
Genau, jetzt hast du eigentlich alles schon zu Safer Spaces gesagt. Also es sind nach wie vor Räume, die von und für Betroffene geschaffen werden und worauf geachtet wird, dass Diskriminierung und Gewalt minimiert wird, auch wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es nie ganz aus der Welt oder auch und auch in diesen Räumen nicht ganz abwesend ist.
Entschuldigung, darf ich noch eine Sache? und dann eben sind diese Schutzräume ja auch entstanden. Und in diesen Schutzräumen wurde dann eben auch klar, und das finde ich ist auch häufig, wenn wir uns, ich denke, so viel kann ich sagen, wenn wir uns im BPOC-Netz, also es gibt ja so ein Netzwerk von BPOC innerhalb der Kirche, und was total klar wird, da ist häufig, dass Menschen, die von Rassismus in der Kirche negativ betroffen sind und benachteiligt werden, dass diese Menschen aus Angst vor Widerstand und Abwehr häufig nicht sprechen. Und das eigentlich ein Schaden für uns alle ist, dass wir Räume geschaffen haben innerhalb der Kirche, dass die Kirche eigentlich ein ganzer Raum ist, in dem marginalisierte Menschen sich nicht trauen, über ihre Diskriminierungserfahrung zu sprechen, aus Angst vor Widerständen. Und das ist eigentlich ein ziemliches Dilemma. Also wenn wir uns gerade im Zweiten Testament anschauen, welchen Menschen Jesus begegnet ist, mit welchen Menschen Jesus durchs Land gezogen ist, dann waren das marginalisierte Menschen. Und die hat Jesus sprachfähig gemacht. Und auch im Ersten Testament wird deutlich, dass Gott immer an der Seite derer war und ist und steht, die unterdrückt wurden. Diese Menschen zu empowern und sprachfähig zu machen, passiert zum Teil in safer spaces, aber vor allem daraus, um diese Menschen stark zu machen und atmosphärisch auch außerhalb dieser physischen Räume, Schutzräume, Atmosphäre zu schaffen, in denen Menschen mutig sprechen, hat sich halt das Konzept von Braver Spaces ergeben, zu dem du jetzt noch mehr sagen möchtest. Und auch darfst, ich quatsch nicht mehr rein.
Nö, ach, du kannst ruhig reinquatschen. Braver Spaces, also vom englischen Wort brave, mutig. Kennst du Victoria D. Stubbs?
Sollte ich jetzt vielleicht kennen? Ach Gott sei Dank, bin ich erleichtert.
Oh. Ich wollte dich nur so ein bisschen ärgern.
Gut.
Nein, sie lehrt an der Universität von Maryland in Baltimore in den USA und hat für mich sehr hilfreiche 6 Säulen von Braver Spaces beschrieben.
Die, ja klar, die kennen wir doch alle. Wer kennt sie nicht? Victoria war der Name.
Ne? Vicky Stubbs aus Maryland. Nein, aber für mich war das wirklich sehr hilfreich, diese Säulen. Wir haben jetzt keine Zeit, auf sie alle einzugehen. Wir verlinken euch das nochmal, dass sie das beschrieben hat, weil was unterscheidet die Braver Spaces von Safer Spaces? Es sind nach wie vor Orte, wo über schwierige, belastende, heikle Themen wie Rassismus, Machtverhältnisse, Privilegien, Unterdrückung gesprochen werden kann, aber es ist auch ein Ort des Lernens und es wird nochmal besonders viel Betonung gelegt auf bestimmte Aspekte, die vielleicht unangenehm sind, aber die sich zu einer Lernerfahrung entwickeln können. So spricht sie zum Beispiel von Verletzlichkeit und zitiert da auch Brené Brown, die wir euch auch sehr ans Herz legen, eine Sozialarbeiterin, Forscherin. Ich habe heute Morgen noch ihren TED-Talk gehört, The Power of Vulnerability, die Macht der Verletzlichkeit, guckt euch das gerne an. Es hat auch deutsche Untertitel und es ist nicht so automatisch generierte Untertitel, sondern richtig gute Untertitel. Und sie hat auch ein Buch zu Verletzlichkeit geschrieben. Sie forscht auch zu Scham und
Das Buch ist auch auf Deutsch übersetzt und heißt Verletzlichkeit macht stark. Guck mal, Brené Brown kenne ich. Woher kenne ich sie? Aus den Stories von Tupoka Ogette.
Verletzlichkeit ist wichtig, weil Brené Brown sagt es so, die Verletzlichkeit ist die Geburtsstätte der Freude, der Kreativität und der Zugehörigkeit und der Liebe. Und ich würde noch ergänzen, es ist der Ort, wo zwischenmenschliche Beziehungen lernen und Verantwortung entstehen kann. Nur wenn wir uns verletzlich zeigen, schaffen wir können wir eine Vertrauensbasis aufbauen, wo andere sich auch öffnen können. Und letzten Endes ist das etwas, was uns auch stärken kann und womit wir auch andere Menschen stärken können. Victoria D. Stubbs spricht auch von Perspektivenübernahme. Also man muss nicht unbedingt notwendigerweise die Perspektive einer anderen Person übernehmen. Aber wenn man versucht zu verstehen, warum die andere Person die Dinge so sieht, wie sie sie sieht, und dass wir auch uns klar machen darüber, dass das, was wir für Wahrheit halten, vielleicht nicht nur unsere Wahrheit ist, weil die auch beeinflusst ist von unserer Sichtweise und unseren Erfahrungen und dass andere Menschen andere Sichtweisen und Erfahrungen machen und deswegen auch eine andere Vorstellung von Wahrheit haben. Und wenn wir diese Perspektive einnehmen und uns darauf einlassen, können wir etwas voneinander lernen und miteinander lernen auch. Das nächste konnte ich nicht wirklich übersetzen. Lean into fear. Also sich in die Angst hineinlehnen. Also Brené Brown sagt, lean into discomfort. Also ne, wir kennen ja alle die berühmt-berüchtigte Komfortzone, aus der wir uns heraus bewegen sollen. Aber ich fand auch noch mal besonders schön, wie sie Angst oder Unbehagen beschreibt als auch als eine Möglichkeit, weil wenn wir mit Angst konfrontiert sind, stehen wir an der Schwelle zum Lernen. Also wir machen das, was uns nervös macht. Also wir begeben uns mit Absicht in diese außerhalb dieser Komfortzone und wir ändern auch unsere Einstellung zur Angst. Also statt uns von ihr zurückzuhalten, lassen wir uns von ihr antreiben.
Und das finde ich so krass. Wir sagen das zwar oft, wir wollen raus aus der Komfortzone, aber da frage ich mich auch ganz häufig so in Veränderungsprozessen, auch im kirchlichen Bereich, wollen wir das wirklich? Und sich diese Frage mal wirklich ernsthaft, meinetwegen im stillen Kämmerlein für sich selbst zu stellen, will ich das wirklich? Bin ich bereit, meine Wahrheit nicht als die einzige Wahrheit zu sehen? Und das ist ja auch was, was wir bei der VEM bei uns hier lernen. Ich meine, wir arbeiten im internationalen Kollegium zusammen. Hier arbeiten Menschen, die so von Grund auf vollkommen anders sozialisiert und geprägt sind, als ich es bin. Ja, also alleine du, die du auch in vielen anderen Ländern groß geworden bist und so. Und aber auch ganz, ganz andere Menschen, die erst im Erwachsenenalter nach Deutschland gekommen sind oder gar nicht in Deutschland leben und sondern in unserem Regionalbüro in Tansania oder Indonesien arbeiten. Und das finde ich so krass und da lerne ich ja auch immer wieder so, so viel und das kann ich eigentlich nur, wenn ich mich aus der Komfortzone bewege und wenn ich genau das, was du gerade gesagt hast, auch Verletzlichkeit zulasse und wirklich aktiv zuhöre und nicht gleich bei mir bin und meine Gedanken schon wieder als die Wahrheit annehme. Und das ist auch wirklich was, was uns gerade in Europa und auch in Deutschland als große Last aufliegt, weil es auch eine Wirkweise des Kolonialismus bis heute ist, dass wir ganz oft denken, wir machen es richtig, so wie wir denken ist richtig, so wie wir glauben ist richtig. Und das verhindert eigentlich so vieles. Und wenn wir das als Chance sehen, dann können wir auch Braver Spaces als Chance sehen, weil das ist letztendlich unsere Rettung daraus, wie wir friedlicher miteinander leben können und wie wir auch eine Kirche sein können, die nicht immer mehr an Relevanz verliert in einer sich immer multipler werdenden Gesellschaft.
Für mich ist das halt wirklich schwierig, weil ich merke, dass dieses Zuhören und mich wirklich auf den anderen Menschen einzulassen, statt einfach nur zu warten, bis ich dran bin mit Sprechen, dieses Zuhören und nicht sofort schon meine Antwort und meine Reaktion und das, was ich damals mal erlebt habe oder was ich mal gelesen habe oder was ich mal gesehen habe und was ich mal gehört habe, sofort meine Perspektive einbringen zu wollen. Damit kämpfe ich wirklich. Und dieses
voll krass, das habe ich nämlich auch total, dass so aktives Zuhören, das hat man auch schon mal in einem Pädagogikunterricht oder so gehört. Und das geht irgendwie auch, da haben wir wahrscheinlich auch nicht aktiv zugehört, weil dann dachten wir, ja, ja, klar, machen wir so, wir lassen einander ausreden, tun wir bei dir auch nicht, aber ich auch nicht, ist auch, aber wirklich bei dir zu sein, um dich auch empathisch mitfühlen zu können, ohne gleich wieder bei mir zu sein, das haben wir mal in einem Workshop wirklich aktiv 2 Tage lang trainiert. Und das ist so, so schwer, weil wir so,
ich finde das geradezu unmöglich. Weil dann kommen wir wieder zu dem Schritt, wo wir sagen, okay, ich fange an, kritisch zu hinterfragen, meine eigenen Handlungen, meine eigenen Denkmuster, aber auch meine Intention. Was will ich zum Beispiel damit bezwecken? Wer profitiert davon, wenn ich jetzt zum Beispiel von meinen Erfahrungen, von meiner Wahrheit, die Gruppe profitiert vielleicht davon, dass ich mich öffne und dass ich mich verletzlich zeige und dass ich mich mitteile. Aber ich glaube, wir haben mit Narko ja auch darüber gesprochen, wie oft wir lügen und wozu die Wahrheit dient. Das finde ich auch nochmal ganz gut, das zu überprüfen. Also kritisch die eigenen Erfahrungen und die eigenen Denkmuster, die eigene Intention zu hinterfragen und gleichzeitig, und jetzt sind wir wieder bei der Gleichzeitigkeit, auch achtsam mit uns selbst und anderen umzugehen. Weil es ist dann auch wieder sehr, sehr leicht, wenn wir uns so theoretisch mit diesen Braver Spaces und kritisch auseinandersetzen, auch damit, wie wir miteinander umgehen, zu sagen, okay, ich muss dies ändern und ich muss meine Denkweise und ich muss alles, ne, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, und deswegen muss ich mich verbessern und ich muss mich ändern und ich muss jetzt kritisch mich selbst hinterfragen und ich stelle alles in Frage, was ich kenne und was ich weiß und was ich glaube zu können. Und dann trotzdem zu sagen, ja, aber geh auch achtsam mit dir selbst und mit anderen um. Hab Geduld mit dir.
Denn Selbstheilung ist ja auch Teil des Ganzen. Also ich kann es ja eigentlich nur schaffen, ganz bei dir zu sein, wenn ich mich auch kenne und spüre. Also zum Beispiel jetzt auch mit den Geschehnissen des letzten Wochenendes, das habe ich auch erzählt. Ich habe wirklich, und das war es, was ich die letzten Jahre gelernt habe, auch nochmal körperlich in mich hineinzuspüren, woher kommt der manches. Ich bin da auch immer noch Lernende, ich bin da nicht fertig, aber mehr bei mir zu sein, um bei dir sein zu können, das ist schon so ein Schlüssel, der, glaube ich, auch für eine diskriminierungssensiblere Kirche und Gesellschaft nötig ist.
Und diese Verantwortung tragen wir gemeinsam. In Braver Spaces funktionieren nur, wenn alle sich für diesen Space, für diesen Raum verantwortlich fühlen und gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen. Natürlich gibt es dann vielleicht magst du noch von den Awareness-Teams, die ihr in Südafrika hattest, erzählen, Menschen, die vielleicht besonders diskriminierungssensibel sind aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, die dann solche Rollen übernehmen können, zu moderieren oder mehr Wissen, was sie haben, mitzuteilen. Aber letzten Endes sind alle in dem Braver Space gemeinsam verantwortlich dafür, dass es funktioniert.
Genau, Stichwort Awareness-Team, das ist oder Awareness-Konzept. Das ist vielleicht auch noch eine Idee, die man auch in Gemeinden, Organisationen, Institutionen, Gemeinschaften, was auch immer, WGs oder so einführen kann. Und wir hatten das jetzt bei unserem Pastoralkolleg in Südafrika. Wir waren mit 16 Leuten 2 Wochen in Südafrika zum Thema Rassismus, Kirche, Versöhnung und so weiter. Und da war uns wichtig, bei einem sensiblen Thema in einer sehr diversen Gruppe, also wir kamen aus sehr unterschiedlichen Hintergründen zusammen und es waren Menschen dabei, die von unterschiedlichen Formen der Diskriminierung auch negativ betroffen sind, benachteiligt werden. Und deswegen war uns wichtig, was wir auch schon in Seminaren eigentlich auch immer machen, dass wir gewisse Gesprächsregeln haben. Aber das haben wir jetzt nochmal ein bisschen auch nochmal konkretisiert als ein Awareness-Konzept, was wir der Gruppe vorher vorgestellt haben. Und Awareness-Konzept heißt einfach, dass wir in all dieser diskriminierungskritischen Arbeit ja letztendlich versuchen, alte Gedankenmuster zu ändern. Und das sind Prozesse, die da ablaufen. Das sind innere und äußere Widerstände, die auftreten können. Und ein Awareness-Team kann sozusagen dabei unterstützen, gemeinsam Lösungen zu finden und ist dann dafür da, um sensibel zu beobachten und negativ von Rassismus und Diskriminierung betroffene Menschen zu schützen und auch für alle Menschen bei Unsicherheiten als AnsprechpartnerInnen zu dienen. Und wir hatten dann auch regelmäßig Reflexionsrunden und in diesen Reflexionsrunden durften die Awareness-Personen, die eben auch aus der Gruppe waren, den haben wir quasi als Gesamtgruppe die Erlaubnis gegeben, auch kritische Dinge, die sie beobachtet haben, offen anzusprechen. Das tut manchmal weh, aber wenn wir uns als Gruppe ganz bewusst vorher darauf einigen, dass wir das wollen und das als Lerneffekt sehen, weil wir ein Lernraum sind, in dem wir auch eine Fehlerfreundlichkeit akzeptieren, dann kann das einfach, also das war schon ziemlich brave, muss ich sagen, weil dadurch sind wir echt über unsere Komfortzone gegangen, aber wir haben eine Atmosphäre gestalten können, in der wir uns das ganz bewusst zu Beginn erlaubt haben und nicht als unausgesprochen, sondern wir haben drüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir fehlerfreundlich sein wollen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir aktiv zuhören wollen, dass wir negativ von Rassismus und Diskriminierung betroffenen Menschen die Erlaubnis geben, ihre Beobachtung zu teilen, weil wir es als eine wertvolle Erfahrung teilen miteinander. Und dieses Teilen dieser Erfahrung eben keine Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft ist. Und es verdient quasi dieses Teilen auch, dass wir das mit Anerkennung und dass wir dem mit Anerkennung und Respekt begegnen. Und das hat einiges verändert und das fand ich einfach total schön, weil wir natürlich auch zusammen waren unter dem Bewusstsein darüber, dass wir gesagt haben, wir wollen alle unser Bestes geben für eine solidarische, gerechtere Gesellschaft und Kirche. Und das war klar. Und unter diesem Slogan sozusagen haben wir miteinander geredet, als lernende Gemeinschaft, der wir uns erstmal nichts Böses individuell unterstellen, sondern gemeinsam lernen wollen und dabei Fehler machen wollen. Und da dieses Awareness-Team, was auch ganz wichtig ist, dass das nicht vom Leitungsteam kommt, sondern dass das Menschen sind, die Teil der Gruppe sind, weil auch Leitung hat wieder Hierarchien, dass wir das so geschafft haben, das war schon was Besonderes. Und auf unserem Blog rassismusundkirche.de gibt es jetzt nicht dieses ganze Awareness-Konzept, aber zum Beispiel auch Gesprächsregeln, die wir in all unseren diskriminierungskritischen Seminaren anwenden.
Ich weiß nicht, ob ich dem noch was hinzuzufügen habe. Eigentlich hast du alles gesagt. Oder willst du noch mehr praktische Tipps geben?
Ja,
weil Leute wollen ja immer, sag uns, was wir tun sollen.
Also ich finde es ganz wichtig auch, dass wir über die Haltung sprechen, denn das Praktische, klar, man kann ein Awareness-Konzept implementieren, man kann auch was kopieren, man kann sowas auch googeln und so, aber darum geht es ja gar nicht. Deswegen fand ich das so schön, dass du das auch mit dieser Haltung nochmal eingebracht hast, weil das ist letztendlich der Schlüssel. Und das ist komplex und das kann ich nicht als Patentrezept mitgeben, aber das ist auch nochmal total wichtig, weil wenn wir keine Haltung haben, und wenn wir uns manchen Dingen nicht bewusst werden, wie Komfortzone verlassen, aktives Zuhören, dass wir uns schmerzlichen Erfahrungen aussetzen, dass alte Muster durchbrochen werden, dass das Zeit braucht und so weiter, dann bringen auch jegliche Gesprächsregeln und so nichts, wenn sie nicht wirklich auch ganz tief verstanden und reflektiert werden. Und aber ein Zitat vielleicht noch, was mir von James Baldwin begegnet ist, zu Braver Spaces auch, weil es zeigt, wie mutig und wichtig es ist, Dinge anzusprechen. James Baldwin hat mal gesagt, not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. Also nicht alles, was wir in den Blick nehmen, können wir auch verändern, aber nichts kann verändert werden, wenn wir es nicht in den Blick nehmen. Deswegen müssen wir solche Wunden, Punkte, Dinge, die wir hier auch im Podcast machen, unsere Stachel quasi, wir müssen es in den Blick nehmen, weil es ist ein Lernerfolg für uns alle. Die Frage ist dann eben nur, wie. Und deswegen fand ich die Dinge, die du gesagt hast zur Haltung und so, total wichtig, weil das eben das Wie beschreibt.
Und ich finde es eben auch wirklich wichtig, nochmal zu betonen, dass es nicht darum geht, sich und andere einfach nur fertig zu machen.
Also, das muss klar sein, ja.
Das muss wirklich klar sein, wenn wir sagen, kritisches Denken, wenn wir sagen, Absichten prüfen, wenn wir sagen, verlasst die Komfortzone, es führt zu Lernerfahrung. Gleichzeitig, das Allerwichtigste, finde ich, ist, seid achtsam mit euch selbst und miteinander. Lacht zusammen, schafft auch Räume, wo ihr das auflösen könnt, diese Schwere, die manchmal auch entsteht in diesen Räumen. Und das klappt mal besser, mal weniger gut, aber auch das kann man sich bewusst vornehmen.
Und auch das für privilegierte und weniger privilegierte Personen. Das gilt ja für uns alle, weil es ist für uns alle schmerzlich. Also auch weißer Schmerz ist Schmerz, denn auch das ist ja, deswegen rede ich immer davon, nicht von Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder nicht. Ich denke ja ganz oft, weiße Menschen sind viel mehr von Rassismus betroffen, weil das so schwer ist, für sie zu erkennen. Gleichzeitig ist das natürlich nur eine Form der Betroffenheit und nicht eine reale Auswirkung durch gesellschaftliche, institutionelle und strukturelle Benachteiligung. Deswegen versuche ich immer zu sagen, Menschen, die negativ durch Rassismus benachteiligt werden, das sind dann BPOC. Aber betroffen sind weiße Menschen genauso davon, denn sie leben in einer Lebenslüge. Nämlich, dass Weißsein die Krönung der Schöpfung ist und dass das die Norm ist und so weiter. Und erst das zu erkennen und zu verlernen ist ein Prozess. Deswegen ist Rassismus auch nicht unser Problem, es ist unser aller Problem. Genau, aber ich habe noch was Praktisches. Mhm. Ich habe was gefunden, das würden wir auch verlinken, von Inhouse e.V. Und zwar gibt es da eine Liste mit Fragen zur Bestandsaufnahme. Und das fand ich nochmal sehr, sehr hilfreich. Das ist eine lange Liste, die geht über, ich habe es ausgedruckt hier, 3 DIN A4 Seiten. Aber die muss man auch nicht alle direkt jetzt umsetzen. Aber um sich genau das bewusst zu machen, wie können wir denn als Gemeinde ein sicherer Raum werden, ein sichererer Raum werden? Wie können wir Awareness auch leben? Und da ist dann so eine Bestandsaufnahme dabei, also dass man sich erstmal selber fragt, wofür steht eigentlich unsere Einrichtung? Welche Atmosphäre wollen wir schaffen? Und welche Punkte müssen wir eigentlich mit in den Blick nehmen? Also, dass man sich fragt, was machen wir eigentlich schon? Welche Aktivitäten haben wir, um unsere Atmosphäre, die wir eigentlich schaffen wollen, auch zu kreieren? Gab es vielleicht auch schon Kritik und Anregungen von marginalisierten Menschen? Wie haben wir darauf reagiert? Nehmen wir das wirklich ernst oder tun wir das auch so ab? Wen wollen wir eigentlich ansprechen mit unseren Angeboten? Wer fühlt sich bei uns willkommen? Wer ist nicht da? Was können wir tun, damit marginalisierte Menschen, queere Menschen, BPOC, behinderte Menschen und so weiter sich wirklich willkommen fühlen? Wie sehen eigentlich unsere jetzigen BesucherInnen aus? Ist das eine diverse Gruppe? Wie sieht unser Team aus? Ist das eine diverse Gruppe? Haben wir Barrierefreiheit? Haben wir auch physische sichere Räume? Also bei mir in der Gemeinde gibt es zum Beispiel eine queere Gruppe. Da müssen gar nicht hunderte von Menschen hinströmen, aber alleine, dass man auch auf die Webseite geht und sieht, okay, krass, die haben eine queere Gruppe. Das scheint ja eine queerfreundliche Gemeinde zu sein. Oder es ist ein Ort, wo sich Menschen bewusst mit Diskriminierung auseinandersetzen. Sowas zum Beispiel. Oder auch mal zu überlegen, was passiert eigentlich bei uns? Haben wir eigentlich schon mal darüber geredet? Wer entscheidet bei einem Vorfall eigentlich, was passiert, wie läuft da die Kommunikation ab? Und da gibt es ja gute Beispiele aus der Tragik daraus, dass wir uns viel mit sexualisierter Gewaltprävention auch beschäftigen. Da aus diesen Konzepten können wir auch sehr viel lernen hinsichtlich jeglicher Form von Diskriminierung. Oder sind unsere Mitarbeitenden eigentlich geschult in Sachen von Diskriminierung und Awareness? Wie sieht unsere Öffentlichkeitsarbeit aus? Wer ist da vertreten? Kooperieren wir eigentlich mit Leuten zusammen? Haben wir geschlechtsneutrale Toiletten? Wie sehen unsere Räume aus? Das fand ich so schön, als wir im Studio 41 in Dortmund waren. Dort haben wir den Podcast mit Aladin aufgenommen und Justin hat uns da willkommen geheißen. Und da war ich auf Toilette und dann hingen da auch so Poster über Diskriminierungssensibilität und so weiter. Und das ist krass, was solche Poster und solche Hinweise auch in Räumlichkeiten einfach schon ausstrahlen können, weil ich weiß, geil, hier ist ein Ort, wo sich Menschen Gedanken gemacht haben. Und hier, das ist dann, das kann schon so ein Signal sein, dass sowas dann auch ein sichererer Ort ist und so. Und das finde ich total gut. Und da auch nochmal zu schauen, das war nämlich auch da auf der Toilette, irgendwie gib uns Rückmeldung und so. Und da konnte man so einen QR-Code und so, man sitzt ja oft mit dem Handy auf dem Klo, ne? Also ich jetzt, natürlich macht das keiner sonst, außer wir beide. Falls man dann doch mal mit dem Handy auf dem Klo sitzt, einen QR-Code scannen, um Rückmeldung zu geben. Also da sehe ich gleich, es ist nicht nur diskriminierungssensibel, hängt da was an der Wand, sondern die wollen meine Rückmeldung und die kann ich dann vielleicht anonymisiert, also ich weiß gar nicht genau, wie es da ist, aber ich kann Rückmeldung geben, also Feedback ist erwünscht. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Liste, wo man einfach mal so einen Selbstcheck machen kann und die verlinken wir euch auch von Inhouse e.V.
Etwas fürs Herz.
Fängst du an?
Ja, ich habe nämlich eine Geschichte mitgebracht, bei der du auch dabei warst. Und ich habe jetzt gar nicht so einen Spruch oder so, sondern eben vor allem diese Geschichte. Es begab sich am Hauptbahnhof und wir beide standen mit Churros in der Hand.
Ach, in Hannover.
Yes. Und wir beide standen mit Churros in der Hand da und ich habe das Zeitmagazin.
Wie so oft.
Wie so oft. Zimtzucker.
Ich hatte auch noch Nutella.
Und ich habe im Schaufenster das vom Zeitschriftenladen habe ich gesehen, dass das Zeitmagazin zu Kolonialismus in Deutschland dort fanden war. Und das habe ich schon öfter, wurde mir das bei Instagram reingespült und so. Und dann habe ich es gesehen, da musste ich unbedingt rein und es kaufen. Also ich schnappte mir das letzte Heft von, ich kann es euch sehr empfehlen, Kolonialismus in Deutschland, Zeitmagazin. Hervorragend. Und ich gehe zur Kasse, dort steht ein schwarzer Mann und kassiert mich ab und guckt sehr interessiert auf dieses Heft und ist abgelenkt von dem, was er eigentlich tun sollte, nämlich kassieren. Und ich gucke ihn an und sage, interessant, oder? Und der guckt mich an und sagt, ja, hatte Deutschland Kolonien? Und ich so, ja. Und er, ach krass, das sollte ich wissen als Afrikaner. Ich so, naja, ich glaube, das wissen viele Menschen nicht, deswegen kaufe ich es mir ja auch, um zu lernen. Er so, ja, krass, hatte Deutschland auch wahrscheinlich dann auch in Afrika. Ich so, ja, in Afrika hatte Deutschland auch Kolonien und habe dann gleich so einen kleinen Vortrag gehalten. habe gesagt, naja, in heutigen Namibia zum Beispiel, früheres Deutsch-Afrika. Und Deutschland war da auch verantwortlich für den ersten Völkermord im 20. Jahrhundert. Und sagt er, krass. Und ich so, ja. Und es wurde erst im September 2021 von unserer Bundesregierung überhaupt als Völkermord anerkannt. Und er so, boah, das ist ja heftig. Und ja, und oh, das sollte ich doch wissen und so. Und das war so ein schönes Gespräch, weil er hat sich getraut. Er hat sich mir gegenüber verletzlich gemacht. Aber ich habe auch versucht, ihm natürlich auch eine kleine Bildungseinheit zu geben, aber auch nicht das Gefühl zu geben, dass er jetzt klassistisch gesehen besonders unwissend ist. Und es war einfach so ein schönes, kurzes Gespräch. Und ich bin mir sicher, der hat sich abends oder danach hingesetzt und hat gegoogelt und so. Und das ist so schön. Und gleichzeitig wurde mir so bewusst, wie wenig Menschen eigentlich, und er hat sich ja selber als Afrikaner bezeichnet, darüber wissen. Und ich auch lange Zeit nicht so viel darüber wusste. Aber es für BPOC ja auch nochmal heilsam und wichtig ist, darüber zu wissen, um zu verstehen, warum manches so ist, wie es ist, um immer mehr zu verstehen, dass es nicht an mir liegt, sondern dass es Unterdrückungssysteme sind. Und das war einfach so ein kleiner Lichtblick an einem Sonntag am Hannover Hauptbahnhof. Und das war einfach schön. Und damit möchte ich euch herzlich ermutigen, solche Gespräche zu führen. Wir können was verändern in dieser Welt, an kleinen Orten, in kleinen Gesprächen, in kleinen Momenten, aber es ist möglich.
Und es ist nicht nur für BPOC wichtig und heilsam,
total,
so sich damit auseinanderzusetzen.
Natürlich, aber da das jetzt ein schwarzer Mann war, der sich als Afrikaner bezeichnet hat, deswegen, ja, ja.
Genau. Mein etwas fürs Herz hat ein bisschen damit zu tun, hat damit zu tun, was wir am Anfang gesagt haben. Wir haben Israel angesprochen und ich habe einen Vers aus dem Talmud und ein Vers aus dem Koran, weil es mir wichtig war, auch Worte, die in beiden heiligen Schriften stehen, nochmal zu nennen. Aus dem Talmud: Wer eine einzelne Seele zerstört, ist, als ob er eine ganze Welt zerstört hätte. Und wer auch immer eine einzelne Seele rettet, ist, als ob er eine ganze Welt gerettet hätte. Und aus dem Koran: Ihr Gläubigen, seid Wahrer der Sache Allahs und Zeugen für die Gerechtigkeit und lasst nicht zu, dass der Hass bestimmter Menschen euch davon abhält, gerecht zu sein. Seid gerecht, denn das kommt der Gottesfurcht näher.
Wunderschön, danke. Ich habe noch abschließend Worte von Christina Brudereck, die jeden Tag ja Poesie, Gebete zur Jahreslosung teilt, und am Montag, den 9. Oktober, hat sie Folgendes geteilt und damit möchte ich schließen. Montag. Die Woche ist neu. Doch die Welt ja nicht. Aber du stehst auf. Mit deinen Lieben und deinen Sorgen. Mit Bildern im Kopf. Nachrichten im Herzen. Viel Gewohnheit. Die Neugier ist müde. Sonntag war gestern. Vergiss nicht, die segnende Kraft ist da, im Trott und trotzdem, weiter, immer, für dich. Habt's fein, ihr Lieben, seid gut zu euch und zu anderen.
Bis zum nächsten Mal, schön, dass ihr dabei wart.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.